Albert, komm mal her. Ich habe einen Film gesehen, der ist so super, den musst du unbedingt anschauen.
Du, momentan habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Zeit, viel mit dem Bau zu tun. Und
ja, das ist mir klar, mir geht es genauso, aber der Film des Jahres und abends so ab 8:30 und mit einer Frau zusammen, tu's, komm,
ich weiß nicht,
der also ist super. Du, schaust du dieses Jahr nochmal einen Film an?
Ja, bestimmt, aber ich...
Dann ist der.
Ja,
ganz klar.
Außerdem habe ich überhaupt keinen Blu-ray-Player oder so.
Ja, ich habe doch extra einen gekauft, der ist nicht Blu-ray.
Ah,
hast du letzte Woche gesagt, dass du keinen Blu-ray-Player hast. Und
ja. Jetzt
habe ich dir den gekauft, der ist nicht Blu-ray, den kannst du dir angucken. Komm.
Ja, okay.
Und wenn
ja.
Er dir nicht gefällt, dann haben wir einen Gesprächsgrund, dann können wir drüber reden.
Ja, ich nehme ihn mal mit. Aber ich hoffe, es ist kein so ein christliches Zeug.
Nein, ein ganz normaler Film.
Okay. Ja, ich nehme mal mit und dann...
Ja.
Okay.
Danke. Super, danke. Ja, ich bin nämlich begeistert von dem Film. Und Begeisterung, das macht was mit dir, oder? Geht's eigentlich euch auch so, wenn ihr einen Film angeschaut habt oder ein Buch gelesen habt, wo euch begeistert, dass ihr das jedem aufs Auge drücken wollt? Wem geht's so? Ein Glück. Ich habe schon gedacht, ich bin ein Sonderling. Also ich bin doch nicht so unnormal. Also das scheint schon irgendwie ein Trend zu sein. Wenn man einen Film gesehen hat, der einen begeistert oder ein Buch gelesen hat, dann muss man einfach raus damit. Dann wird man so ein bisschen so ein Missionar für einen Film oder für ein Buch. Ich habe, muss ab und zu mal da reinschauen, gell, hallo. Ich habe zwei andere, die begeistert waren und da möchte ich euch was davon erzählen. Das waren Petrus und Johannes nach der Auferstehung. Apostelgeschichte 4. Ihr kennt die Geschichte und da möchte ich kurz meinen Scheinwerfer drauflegen auf Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes heilen einen Mann, der von Geburt an gelähmt ist. Und ihr kennt die Worte, die beiden zu ihm gesprochen haben. Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Steh auf im Namen von Jesus von Nazareth. Und der Geheilte steht auf, der Gelähmte steht auf und das Volk ist total erstaunt und begeistert, aber es gibt eine Gruppe, der gefällt es nicht. Es ist die Elite, die Pharisäer und die Sadduzäer. Und sie kommen mit der Tempelwache und nehmen Petrus und Johannes gefangen. Es ist schon Abend. Sie werden ins Gefängnis gesteckt. Am nächsten Morgen werden sie verhört. Und dann kommt die große Frage, was machen wir denn mit den beiden, die da jetzt wieder Unruhe stiften? Sie dachten, es ist alles erledigt nach der Kreuzigung von Jesus und jetzt geht das Ganze schon wieder los. Sie fällen das Urteil und ich lese mit euch Apostelgeschichte 4, Vers 18 bis 20. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung. Als sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen diesen Namen, also sie sprechen ihn nicht einmal aus, diesen Namen jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Also auch sie waren begeistert von Jesus, sie waren begeistert vom Evangelium. Ich war vorhin begeistert, als der Dennis diese tollen Lieder gespielt hat mit uns und wo wir sie gesungen haben, weil da einfach die Hauptsache drin steckt. Und ja, warum konnten sie nicht schweigen? Weil diese Begeisterung in ihnen steckte. Und wir wollen uns diese Botschaft, die Apostel damals verkündet haben, etwas näher anschauen. Und ich habe da ein bisschen gestöbert, habe in der Bibel ein paar ja, markante Worte rausgesucht und die möchte ich euch mal kurz nahe bringen. Fangen wir mal beim Johannes an. Johannes, einer dieser beiden, um den es hier ging. Er hat einen Brief geschrieben und in diesem Brief, da beginnt er mit den Worten, es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Und ihr wisst, wenn der Johannes vom Wort des Lebens spricht, dann meint er damit Jesus, dann meint er damit den Herrn, der als Wort des Lebens unter uns wohnte und unter uns gewirkt hat. Dann gehen wir zum Petrus. Petrus spricht, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist den Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Und das ist wieder Jesus. Und dann Paulus, der Vielschreiber, der fasst seine Gedanken für Jesus in Worte und schreibt an alle damaligen Gemeinden. Und den Galatern schreibt er, dass er ihnen Jesus vor Augen gemalt hat. Den Korinthern schreibt er, den, der Sünde nicht kannte, das ist Jesus, hat Gott für uns zum Sündopfer gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in Jesus. An die Römer schreibt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft, die alle rettet, die daran glauben. Und das letzte Zitat an die Kolosser, da schreibt er, ihn, Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Habt ihr gehört, dreimal jeden Menschen, also es ist keiner ausgenommen. Ihr seht, wie die Jünger mit Begeisterung Jesus verkündeten. Jesus war ihre Botschaft. Jesus war die frohe Botschaft. Sie haben seinen Tod, sein Leben verkündet erst einmal, sein Leben, wie er als vollkommener Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Sie habe seinen Tod verkündigt, wie er als vollkommenes Sündopfer für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir leben können. Sie habe seine Auferstehung verkündigt, weil durch die Auferstehung Gott bestätigt hat, dass dieses Opfer angenommen ist. Sie habe seine Himmelfahrt verkündet, wie er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und wie plötzlich die Machtzentrale nicht mehr in Rom ist, sondern am Thron Gottes. Und sie habe auch verkündet, wie er an Pfingsten, wie Jesus an Pfingsten in Gestalt des Heiligen Geistes zurückgekommen ist, durch den Heiligen Geist in die Gläubigen. In einem Wort, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Das haben sie verkündet, das war ihre Hauptsache und alles andere war Beiwerk. Jetzt brauche ich euch nicht erklären, was das Evangelium ist. Das haben wir in den Liedern gesungen und ihr wisst das alle, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Aber ich sage euch mal, was das Evangelium nicht ist. Das Evangelium ist keine Lebensphilosophie. Das Evangelium ist kein Regelwerk, wie wir leben sollen. Und Jesus hat nicht bloß gute Nachrichten gebracht. Er ist die gute Nachricht. Jesus hat auch nicht bloß einen Weg gelegt, sondern er ist der Weg. Und Jesus hat uns auch nicht bloß gezeigt, wie wir leben sollen, sondern er ist das Leben. Wenn es anders gewesen wäre, wenn er uns einen Weg gezeigt hätte und wenn er uns ein paar Ratschläge gegeben hätte, wie wir leben sollen, wenn er uns ein paar gute Nachrichten gegeben hätte, wird alles gut. Am Ende ist alles gut. Und dann wäre er weggegangen. Dann hätten wir das Regelwerk gehabt, was wir uns vielleicht auch mal wünschen. Wir wünschen uns eine Bibel, wo es 10-Punkte-Programm gibt, was wir alles nacheinander zu erledigen haben. Damit wir in den Himmel kommen, wäre doch viel einfacher. Aber dann bräuchten wir Jesus nicht. Dann wäre es eigentlich ganz geschickt, dass man selber wieder auf dem Thron sitze. Dann hätte man alles im Griff vielleicht, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht. Und dann könnte man wieder autonom leben, wie wir es gewohnt sind. Aber Jesus geht es immer und ging es auch damals schon immer um Beziehung. Er hat ja seinen Jüngern auch nicht von Anfang an ein Regelwerk weitergegeben, wie sie leben sollen, sondern er hat mit ihnen gelebt. Und dadurch, dass er mit ihnen gelebt hat und ihnen ein Vorbild war, hat er Stück für Stück diese Jünger verwandelt und hat sie bereit gemacht für den Dienst, den sie dann später ausgeführt haben. Und das ist eigentlich, ja, das Wichtigste zu wissen im Evangelium, dass es um Beziehung geht. Und dass wir ein christliches Leben in Anführungszeichen nur führen können, wenn wir Jesus in uns und mit uns haben. Jesus hat auch keine neue Religion gebracht. Und er ist eigentlich kein Religionsgründer. Denn Religion hat immer die Merkmale, durch Regeln, durch Rituale, durch Opfer Gott gnädig zu stimmen. Schaut euch mal die Religionen an. Entweder möchte eine Religion Gott gnädig stimmen oder, wie jetzt bei Religionen, wo es keinen Gott gibt, möchte man durch ein Regelwerk immer vollkommener, immer besser werden. Aus eigener Kraft. Auch das Christentum hat teilweise diesen Weg eingeschlagen. Sehr schnell habe sich in der Kirchengeschichte Regelwerke entwickelt. Man hat Rituale erfunden. Man hat Dinge entwickelt, die es einem angeblich einfacher machen solle, Gott zu erleben. Und in Wirklichkeit hat man sich dadurch aus der Beziehung von Jesus heraus entwickelt. Und man hat schlussendlich Dinge hinzugefügt, die uns selber wieder zu den Akteuren machen. Ich habe das früher auch geglaubt. Mir wurde beigebracht, du musst immer regelmäßig in die Kirche gehen. Du musst würdig zum Abendmahl gehen, damit es auch was bewirkt in dir. Du musst treu bleiben bis zum Schluss, bis Jesus wiederkommt. Und du musst dich immer bemühen, den Glauben zu leben. Das waren so die Appelle, die auch an mein Leben gestellt wurde. Und merkt ihr, wer da im Mittelpunkt steht mit diesem Du musst? Stehe ich im Mittelpunkt. Und ich habe damals oder habe dann später, als ich Jesus wirklich erlebt und erkannt habe, habe ich dann gemerkt, was das mit einem macht. Da wird man nämlich entweder hochmütig oder man wird depressiv. Und bei mir war das immer abwechselnd. Ich war zeitweise sehr stolz auf mich, weil das alles so wunderbar funktioniert hat und ich dreimal in der Woche im Gottesdienst war und meinen Dienst verrichtet habe. Und da wird man schon ein bisschen, kann man sich auf die Schulter klopfen, mal schon super Vorbild. Also man wird hochmütig und dann gibt es aber auch Phasen, wo man merkt, irgendwie kommt man dadurch Gott gar nicht näher. Und das funktioniert alles gar nicht richtig und das Gebetsleben wird immer schlechter. Und ich war mal 6 Wochen in den USA geschäftlich und da habe ich mir vorgenommen, jetzt da bete ich, da lese ich viel in der Bibel. Und nach den 6 Wochen habe ich gemerkt, ich bin eigentlich bloß vom Fernseher geguckt und habe mich gelangweilt. Ich hatte keine Kraft, diese Vorsätze in die Tat umzusetzen. Und dann wird man wiederum depressiv, weil dieses Du musst, man schafft es einfach gar nicht. Aus eigener Kraft geht nicht. Also funktioniert nicht, wenn ich im Mittelpunkt bin. Deswegen ist das Evangelium anders. Deswegen geht es im Evangelium um Beziehung. Deswegen muss Jesus im Mittelpunkt stehen und er hat alles Recht, im Mittelpunkt zu stehen, denn er hat alles getan. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und was müssen wir da noch dazu tun? Es ist vollbracht, heißt alles erledigt, alles getan, damit wir in den Himmel kommen, ganz salopp ausgedrückt. Jesus allein genügt, sein Opfer genügt, Das Geschenk der Gnade muss nur angenommen werden. Johannes schreibt, was passiert, wenn du an Jesus glaubst. Johannes 1, ich schlag's mal auf, Johannes 1 ab Vers 12. Johannes 1 ab Vers 12. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder durch den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Also nicht durch menschliches Wollen werden wir Kinder Gottes, auch nicht dadurch, dass wir irgendwo hineingeboren werden oder dass ein Verwandter Pfarrer ist, sondern wir werden allein dadurch Kind Gottes, dass wir eine Neugeburt erleben, dass wir zum neuen Menschen werden. Und es geschieht in dem Moment, wo du Jesus annimmst als deinen Herrn, wo du glaubst. Ja, diese Initialzündung, die verursacht dann einige Folgeerscheinungen. Da wird Jesus der Mittelpunkt und die Gnade des Evangeliums darf dein ganzes Leben bestimmen. Was meinst du, hast du Gnade nur gebraucht, um gerettet zu werden? Und dann ist das Kreuz erst einmal hinter dir und dann geht es darum, den schweren Weg des Glaubens zu gehen. Ist das so? Da gibt es ein deutliches Kopfschütteln von jemand. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass es sich in unseren Köpfen so festsetzt. Jetzt haben wir Jesus angenommen, Kreuz ist hinter uns und dann, jetzt wird es schwer. Und natürlich hat Jesus gesagt, kann sein, dass dich Verfolgung erwartet, wenn du Jesus annimmst. Ganz klar, es ist kein Zuckerschlecken. Aber wir brauchen das Evangelium eigentlich jeden Tag. Evangelium ist Gnade, die unser ganzes Leben durchdringt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich habe da was rausgeschrieben aus einem Buch, wo mich sehr begeistert hat. Und er hat es so ausgedrückt. Das Evangelium hat uns in der Vergangenheit bereits von der Strafe der Sünde gerettet. Das ist Vergangenheit, wenn du an Jesus glaubst. Du bist gerettet von der Strafe der Sünde. Das ist Gnade, die wirksam für dich wurde, als du Jesus angenommen hast. Aber jetzt geht's weiter. Das Evangelium ist dabei, uns von der Macht der Sünde zu retten. Das ist die Gnade, die wir zur Heiligung benötigen. Das ist die Gnade für jeden neuen Tag. Gott ist gegenwärtig und er ist immer bereit, dir Kraft zu geben, den richtigen Weg zu gehen, wenn du auf ihn hörst. Das Evangelium ist dabei, uns von der Macht der Sünde zu retten. Und jetzt kommt Punkt 3, das ist die Zukunft. Das Evangelium wird uns von der Existenz der Sünde retten. Und das ist die Vollendung. Das ist, wenn wir mal im Himmel sind, wenn wir mal bei Jesus sind, dann ist die Existenz der Sünde ausgelöscht. Dann wird es keine Tränen mehr geben, dann wird es kein Leid mehr geben, dann wird es keine Sünde mehr geben, die uns belästigt und bedrängt. Und dann haben wir dann das Evangelium vergessen, weil alles vollkommen ist. Ich habe vorhin unter den Liedern gedacht an die Offenbarung, wo der Samuel letzten Sonntag gepredigt hat. Und da können wir lesen, dass Johannes den Thron Gottes sieht und darin sieht er ein Lamm wie geschlachtet. Also im Thron Gottes ist Jesus als Lamm wie geschlachtet präsent. Und es zeigt uns, dass das Evangelium auch in der Ewigkeit, auch am Ziel des Glaubens, auch in der Vollendung niemals vergessen wird. Wir werden immer dieses Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt gestorben ist, präsent haben. Und werde in alle Ewigkeit dankbar sein, dass Jesus durch sein vollkommenes Opfer uns ans Ziel gebracht hat. Also das Evangelium wird uns von der Existenz der Sünde erretten, und das Evangelium ist auch das, die Gnade ist auch das, wovon wir in aller Ewigkeit singen werden. Also wir brauchen die Texte nicht vergessen, die werden uns begleiten. Das Evangelium ist also nicht geschehen, es geschieht gerade jetzt. Und das brauchen wir heute und morgen, und es wird uns immer begleiten. Das Evangelium, die Gnade Gottes, die Liebe, die Gott gezeigt hat, indem er seinen Sohn geschickt hat. Also was können wir den Menschen bringen? Vorhin haben wir gelesen, wir können ja nicht schweigen, haben Petrus und Johannes gesagt. Wir können Jesus bringen, und in ihm ist Gnade. Für Menschen, die unter der Last ihrer Schuld zusammenzubrechen drohen. In ihm ist Heilsgewissheit. Für Christen, die meinen, dem Opfertod Jesu noch was hinzufügen zu müssen und die dadurch überhaupt keine Sicherheit haben, ob sie genug tun und genug getan haben und immer in dem Hin und Her sind und überlegen, hat Gott mich jetzt wohl angenommen oder nicht? Da hat Jesus Heilsgewissheit. Wir haben Hoffnung für Menschen, die Hoffnung aufgegeben haben. Wir haben Leben für Menschen, die sich so gefühllos und tot fühlen. Wir haben Licht für die, um die es dunkel geworden ist. Wir haben Sinn für Menschen, die fragen, wozu das eigentlich alles? Und wir haben Wahrheit für Menschen, die Fake News satt haben. Und zwar alles in Verbindung mit Jesus. Nicht getrennt, so ein bisschen Wahrheit, so ein bisschen Hoffnung, wird alles gut, sondern konkrete Kraft, konkrete Hoffnung gibt's nur durch Jesus. Alles ist in ihm zu finden, und deshalb verkündigen wir ihn. Und deshalb soll es eigentlich gar keinen Sonntag geben, wo wir mal ein anderes Thema haben, weil in ihm ist so viel, dass wir bis 2050 und noch länger von ihm predigen können. Warum schweigen wir dann trotzdem so oft? Und ich fasse mir da an die eigene Nase. Ich schweige viel zu oft, wenn ich eigentlich einen Impuls habe, jetzt was zu sagen. Wir befürchten, abgelehnt zu werden. Wir befürchten, dass es niemand interessiert. Wir sorgen uns um die Reaktion. Und ich habe gedacht, wenn mein Kollege damals, 2004, das nicht überwunden hätte, als er plötzlich bei mir am Schreibtisch stand und mich zum Bibelkurs eingeladen hat, dann würde ich heute nicht hier stehen. Aber vielleicht hätte Gott einen anderen Weg gefunden, mich zu finden. Aber der Kollege, ich habe es dem angesehen, der war ziemlich angespannt, als er zu mir an den Arbeitsplatz gelaufen ist. Er hat einen schnellen Schritt gehabt, aber der war sehr, so, man hat gemerkt, dass irgendwie muss er sich jetzt anstrengen, und dann stand er plötzlich vor mir und hat gesagt, du bist doch auch gläubig, hast Lust mit mir einen Bibelkurs zu machen? Da habe ich gesagt, naja, schadet dir nichts, und wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich gar nichts habe und dass ich weder den Heiligen Geist habe noch Jesus richtig erkannt habe. Also wenn mein Kollege damals diese Sorge nicht überwunden hätte, würde ich heute nicht hier stehen, und dann ging es euch vielleicht auch so. Ja, und deshalb sollten wir uns das bewusst machen, und ich möchte euch mit drei Freudenpunkten motivieren. Zum einen, weißt du, dass eine Party im Himmel gefeiert wird, wenn jemand zu Jesus findet? Lukas 15, Vers 7 heißt, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also Motivation 1, sorg für Partys im Himmel. Motivation 2, Hast du schon einmal die Freude eines Menschen erlebt, der zu Jesus gefunden hat? Ich denke da an zwei Leute, wo ich das miterlebt habe, hautnah, einen guten Freund von mir, der mir am nächsten Morgen E-Mail geschickt hat und völlig überwältigt war von der Gnade. Und ich denke an meine Mutter, die immer Sorge hatte, ob Gott ihr alles vergibt oder ob da nicht noch ein paar so schlimme Sünden sind, die Gott unmöglich vergeben kann. Und meine Mutter hat dann dieses Wort überwältigt, wo in der Bibel steht, dass der Schuldschein zerrissen ist und ans Kreuz genagelt. Und wo dann meine Mutter gemerkt hat, oh ja, mir sind wirklich tatsächlich alle Sünden vergeben. Auch die schlimme, die ich da mal begangen habe, vor 50 Jahren. Dann war in meiner Mutter so eine überwältigende Freude, die sie bis zu ihrem Tod nicht mehr verlassen hat. Und wenn ich da dran denke, ja, dann werde ich auch motiviert, weil ich diese Freude, weil ich die immer noch so verspüre. Und drittens, ja, erinnere dich an deine eigene Freude, wenn du mal jemand das Evangelium bringen konntest und es wurde angenommen. Erinnere dich, denk dran, vergiss es nicht und das kann auch in Zukunft passieren. Ja, und jetzt kommen die Appelle, oder? Sind schon die Erste, die den Raum verlassen? Nee, sind noch alle da. Also zu jeder Predigt gehört zum Schluss dann noch ein Appell. Ich habe gesagt, ich habe mir gesagt in der Vorbereitung, das lassen wir weg. Und ich sage euch stattdessen, was wir nicht tun müssen. Das sind auch drei Punkte, was wir nicht tun müssen. Erstens, du musst niemanden überzeugen. Weil Jesus gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Und wenn man Zeuge ist, müsste jetzt der Alex fragen, der kennt sich da ein bisschen besser aus, aber ich als Laie würde jetzt sagen, ein Zeuge, der sagt bloß das, was er gesehen und erlebt hat. Hoffentlich. Genau. Gut. Also, wenn Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein, was müssen wir dann tun? Wir müssen niemanden überzeugen. Wir müssen nicht das Christentum verteidigen. Wir müssen nicht erklären, warum das mit den Kreuzzügen gar nicht so schlimm war. War schlimm. Dann würden wir uns aufs Glatteis begeben. Wir sollen nur Zeugen sein. Und Zeuge ist einfach das, zu bezeugen, was du erlebt hast. Und mehr musst du erstmal gar nicht tun. Du musst niemand überzeugen, Punkt 1. Punkt 2, du bist nicht für das Ergebnis verantwortlich. Für das Ergebnis ist der Heilige Geist, ist Gott verantwortlich. Denn in der Bibel heißt es, der Heilige Geist wird die Menschen überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Also wenn du Zeuge bist, kann der Heilige Geist an den Menschen wirken durch dein Zeugnis und kann Menschen überführen. Du bist nicht für das Ergebnis verantwortlich. Und drittens, du musst es auch nicht alleine tun. Deswegen gibt's Gemeinde. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt, nicht du bist das Licht der Welt. Du bist vielleicht eine Kerze, eine Leuchte, aber er sagt, ihr seid das Licht der Welt und meint damit alle Gläubigen. Und dann sagt er, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Also es geht darum, dass wir in Gemeinschaft sind und das, was der eine kann, kann der andere vielleicht nicht und umgekehrt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es in der Gemeinde Beter gibt und dass es Akteure gibt, dass es Evangelisten gibt. Nicht jeder ist ein Evangelist, aber jeder kann ein Zeuge sein. Und so sind ja auch viele Geschichten, wenn man lesen von Menschen, die zu Jesus finden, dann ist es in der Regel so, dass es viele kleine Mosaiksteine sind, die dazu geführt haben, dass Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und du darfst vielleicht so ein kleiner Mosaikstein sein, durch ein paar einfache Worte oder durch, so wie der Willi vorhin erzählt hast, durch einen Impuls. Und deswegen brauchen wir Gemeinde, deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Ja, und wie geht es? Mit Liebe zu den Menschen, mit Zuhören, mit Anteilnehmen, mit authentisch sein. Es geht mit Gebet, weil Gott die Türen öffnen muss. Es geht mit, und da komme ich wieder zum Anfang, Begeisterung für Jesus. Weil ohne Begeisterung für Jesus, warum soll ich dann von ihm sprechen? Warum soll ich dann Zeuge sein? Ja, lasst euch begeistern. Und alle zusammen können wir Licht, Salz und eine leuchtende Stadt für Jesus sein. Amen.